In der ersten Predigt, in dieser Predigtreihe über kraftvoller Beten mit den Psalmen, haben wir darüber gesprochen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie man betet und auch nicht so sehr darauf ankommt, was man betet, sondern dass es darauf ankommt, dass man betet. Dass wir einfach wieder anfangen, mit dem himmlischen Vater zu reden, auf ihn zu hören. Beten, habe ich in dieser Predigt gesagt, ist so etwas wie die Muttersprache unserer Seele. Dass wir mit Gott beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie mit einem guten, vertrauten Freund. Gebet nährt unser geistliches Leben. Es ist wichtig, dass wir es tun. Wir sollten uns nicht so viel Gedanken darüber machen, wie und was wir da beten. Dass wir es tun, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir auf ihn hören und dass wir mit ihm reden und ihm unser Herz ausschütten. Deshalb sagt die Bibel, betet alle Zeit, betet alle Zeit. In der zweiten Predigt hat Hannes Affeld darüber gesprochen, dass das Gebet eine Kraftquelle ist, die wir anzapfen können. Das Gebet ist deshalb, darüber hat Hannes gesprochen, eine Kraftquelle, weil wir im Gebet sehr ehrlich und sehr wahrhaftig sein können. Das Gebet der Ort ist, wo wir ehrlich und wahrhaftig sein können. Dass wir vor Gott unsere Sünden bekennen können und Vergebung empfangen. Gott verdammt uns nicht, sondern er vergibt uns und nimmt uns an, schenkt uns Befreiung und neue Lebensfreude. Wir dürfen vor Gott stehen und sagen, ich bin ein ganzer Mensch, ich bin ein normaler Mensch, ich habe Fehler, ich bin nicht perfekt. Ich bekenne meine Schuld und Sünde, meine Lieblosigkeit. Ich kann zu dem stehen, wer ich bin, brutto sozusagen. Ich kann zu mir stehen, weil Gott zu mir steht. Darin liegt eine wunderbare Kraft. Das ist die Möglichkeit des Gebets. Deshalb ist das Gebet eine Kraftquelle. Heute, als Abschluss der Predigtreihe, möchte ich versuchen, sehr praktisch über das Gebet zu sprechen, über die Praxis des Gebets. Einiges ist ja in dem Psalm auch schon angeklungen. Man kann im Gebet im Kreis tanzen, wenn es denn sein soll. Warum denn nicht? Mit Musik beten, mit Tanz beten, laut beten oder wie wir in dem Lied gesungen haben, jauchzt mit Freuden jauchzen im Gebet. Wir werden innerhalb der Predigtreihe auch noch beim Thema Advent landen. Aber erstmal soll das zunächst einfach eine lose Reihenfolge praktischer Gedanken über das Thema Gebet sein. Das eine oder andere habe ich aus der Bibel entdeckt. Anderes habe ich schlicht und ergreifend aus meiner eigenen Gebetspraxis reflektiert und möchte diese Gedanken mit euch teilen. Meine Predigt hat 14 Punkte. Oh, dass ihr das besser verfolgen könnt, wird das hier auf der Leinwand erscheinen. Bitte habt nicht den Anspruch, euch die alle merken zu müssen. Und verfallt nicht dem Gedanken, dass die jetzt irgendwie logisch aufeinander aufbauen. Ich predige modulhaft. Man kann jederzeit aussteigen und auch wieder einsteigen. Jedenfalls heute, nicht immer, aber heute ist das so. Wenn ihr an einem Gedanken euch festhakt und sagt, das ist doch interessant, habt die Freiheit, den Gedanken ein bisschen nachzugehen und steigt dann bei Punkt 8 oder 9 einfach wieder ein. Mein Wunsch wäre allerdings, dass ihr den ein oder anderen Gedanken euch mitnehmt. Was gäbe es denn schöner in der Adventszeit? Adventszeit ist ja eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Was gäbe es denn Schöneres, als sich im Gebet vorzubereiten auf das, was Gott uns an Weihnachten zu geben hat? Wie sieht's aus mit der Präsentation? Sandra, habt ihr es im Griff? Gibt es ein neues Update oder so zwischendrin mal? Na, okay. Mein erster Punkt, vorformulierte Gebete, beten mit vorformulierten Gebeten. Wir haben in der Geschichte des Christentums, in der christlichen Literatur einen reichen Schatz an vorformulierten, durchdachten, sich bewährten Gebeten. Die Bibel ist voll von vorformulierten Gebeten, die wir einfach nachsprechen können. In dieser Predigtreihe Beten mit den Psalmen haben wir drei Psalme vorgestellt. Psalme sind letztlich nichts anderes als Gebete, in die wir uns mit hineinnehmen lassen können, mit unseren Gebeten und uns inspirieren lassen können von diesen Gebeten. Wenn du also vor allem frei betest, vielleicht ist das ein Gedanke, sich einmal inspirieren zu lassen von diesen uralten Gebeten. Zum Beispiel davon, dass das Gebet unterschiedliche Aspekte hat. Nicht nur so eine Art Wunschzettel, so sehen ja unsere Gebete oft aus, sondern Anbetung, Dank, Bitte für eigene Dinge, doch auch, aber auch Fürbitte für andere, Buße, Umkehr, Neuausrichtung. Wie haben die Psalmbeter gebetet? Wie hat Jesus gebetet? Am Vater Unser, das Vater Unser ist ja ein Gebet aus der Bibel, haben sich nicht irgendwelche Leute ausgedacht, sondern das ist das Gebet, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, dass sie beten sollen. Am Vater Unser kann man zum Beispiel lernen, dass wir uns in unseren Gebeten nicht dauernd nur um uns drehen sollen, diese Ich, meiner, mir, mich Gebete, sondern dass wir auch mal beten sollen, dein Reich komme und dein Wille geschehe und dein Name werde geheiligt. Eine Inspirationsquelle. Punkt 2, spontane und freie Gebete beten. Wenn du umgekehrt hauptsächlich gelernt hast, vorformulierte Gebete zu beten, vielleicht könnte es ein Gedanke sein, eine Anregung, eine Herausforderung, frei und spontan zu beten. Mit Gott reden wie mit einem guten Freund, emotional meinetwegen. Meinetwegen im Kreis tanzen, wie es der Psalmbeter aus Psalm 150 vorschlägt. Freie und spontane Gebete sind eine Art Gespräch mit Gott. Die Muttersprache unserer Seele nicht verlernen. Die Muttersprache lernt man ja nicht, indem man Vokabeln auswendig lernt und die dann runterbetet, sondern indem man, ja, learning by doing, indem man es einfach übt und keiner regt sich drüber auf, wenn das erstmal ein bisschen holpriger ist. Herzliche Einladung mit Gott, spontan und frei, wie einem der Schnabel gewachsen ist, zu beten. Dazu soll uns dieser zweite Gedanke einladen. Drittens, das einsame Gebet im Kämmerlein. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr betet, also ihr müsst ja nicht, ne? Aber wenn ihr betet, dann geht in euer Kämmerlein, steht da, und schließt die Tür hinter euch ab und bete zu deinem himmlischen Vater im Verborgenen. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, und dann kommen so drei Tipps. Ich glaube, die habt ihr in der ersten Predigt da auch schon genannt. Kommen drei Tipps für das Gebet im Kämmerlein. Mach's ehrlich, mach's persönlich und mach's kurz. Ist ja entlastet, entlastend. Steht in der Bergpredigt übrigens, wer es nachlesen will. Matthäus Evangelium Bergpredigt. Drei Tipps für das Gebet im Kämmerlein. Mach's ehrlich, mach's persönlich, mach's kurz. Viele Worte machen die Ungläubigen, sagt Jesus da. Die meinen, dass sie bei Gott viel erreichen können, wenn sie viel sagen und ständig die gleiche Leier. Mach's ehrlich, mach's persönlich, mach's kurz. Reicht vollkommen. Das einsame Gebet im Kämmerlein hat ja einen Vorteil. Die anderen sind nicht dabei. Hört keiner zu. Ich kann mich so fühlen und so beten, wie ich möchte. Nirgends kann ich ehrlicher und spontaner und persönlicher sein als beim persönlichen, intimen Gebet an einem ruhigen Ort. Laut oder halblaut hilft manchmal für die eigene Konzentration. Also Gebet im Kämmerlein. Das Pendant dazu, das gemeinsame Gebet. Im Gottesdienst, in der Gebetsgemeinschaft, mit anderen Christen zusammen. Mit anderen beten hat auch einen Vorteil, nämlich, dass die anderen dabei sind. Und dass man eine Gemeinschaft, eine Einheit werden kann im Gebet. Das ist eine ganz besondere Verbindung. Im Gottesdienst. Wir machen das ja oft meistens so, dass hier einer sozusagen stellvertretend für andere betet. Der hat auch eine hohe Verantwortung, denn andere klinken sich innerlich mit ein in dieses Gebet. Und beten im Stillen mit, das ist eine Form des gemeinsamen Gebetes. Eine andere Form ist die Gebetsgemeinschaft, wo, also wir machen das zum Beispiel in unserer Gebetsbase. Da läuft das so, dass wir uns treffen, immer am ersten und letzten Dienstagabend im Monat. Wir treffen uns, es gibt einen kleinen Austausch, was uns wichtig ist, was uns bewegt, persönliche Dinge, Freunde, Dinge, die uns bewegen in der Öffentlichkeit, im Weltgeschehen, im Blick auf unsere Gemeinde oder auf die Stadt. Wir sammeln das, schreiben ein Stichwort dazu auf eine Karte, breiten das so vor uns aus und beten dann spontan, wer möchte. Und das ist eine besondere Erfahrung, dass andere zum Beispiel sich mein Anliegen zu ihrem Anliegen machen und beten. Vielleicht auch danach weiter, wir haben auch mal was gemacht mit kleinen Zettelchen, die man dann mitnimmt. Eine besondere Erfahrung, eine Gemeinschaft, eine Einheit zu werden im Gebet zu bestimmten Punkten, die uns wichtig werden, die der Heilige Geist uns wichtig werden lässt, die auch immer wieder auftauchen und man an der Stelle irgendwie dranbleibt im Gebet und danach beim nächsten Mal sich austauscht. Was kannst du was sagen? Was ist draus geworden? Und so weiter. Also das gemeinsame Gebet. Vierte Anregung, das Morgen- und das Abendgebet. Also, um das gleich mal vorweg zu sagen, es gibt keine optimale Zeit oder keine Musszeit für das Gebet, wann man beten muss oder wann man die meisten Chancen hat, dass das Gebet erhört wird. Aber ich glaube, es ist eine Kunst, in seinem Tagesablauf Zeit für das Gebet einzuräumen. Ich habe bei mir zweierlei festgestellt. Das eine ist sicherlich, wenn ich es nicht fest einplane und so eine Art fester Rhythmus da ist, wo ich auch gar nicht so groß drüber nachdenke, bete ich jetzt oder nicht oder nachher oder so, das führt immer zu nichts. Es ist gut, einen festen Zeitpunkt zu haben, sonst geht es unter. Das ist das Erste, was ich gelernt habe, erfahren habe. Und das Zweite, dass sich das auch ändert in verschiedenen Lebensphasen. Ob man berufstätig ist oder studiert, ob man Kinder hat oder keine. Das würfelt so den Tagesablauf so ein bisschen durcheinander. Ein Klassiker ist sicher das Morgen- und das Abendgebet. Also beten, bevor der Tag so richtig anfängt, mich zu überrollen. Beim Tee, beim Kaffee am Morgen. Sozusagen den Tag in Gottes Hände legen. Bei dem, was man schon ahnt, was einem da wieder bevorsteht. Es abzugeben und Gott mit ins Gebet mit hineinzunehmen und mit ihm die Dinge zu teilen, die mich erwarten. Man kann dazu, wenn man schon dabei ist zu beten, mit diesen Herrnhuter Losungen, das ist ja so eine Bibel für Leute, die die Bibel nicht en bloc lesen können, immer so häppchenweise, ist das ganz praktisch. Da gibt es immer einen Bibelvers, aus dem Alten Testament für den Tag und einen aus dem Neuen Testament und so ein Vers mit einem Gedanken. Manchmal ist es auch tatsächlich so eine Art Gebet als kleines geistliches Proviant für den Tag und dazu ein Gebet. Vielleicht ist das eine Anregung. vielleicht gerade jetzt in der Adventszeit, das nochmal einzuüben und das ein bisschen bewusst zu machen. Gebet am Morgen, bevor alles so losgeht, und umgekehrt das Gebet am Abend, vorm Einschlafen, im Bett oder weiß nicht, beim Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen. Wenn man den Tag Revue passieren lässt, die Dinge zu einem Gebet zu machen, auch abzugeben. Enttäuschungen, das Unerledigte irgendwo hinter sich zu lassen. Martin Luther hat mal so ein Gebet gehabt und hat, als es so richtig drunter und drüber ging mit der Reformation, hat er gesagt, so die Überlieferung, weiß man nicht genau, hat er so gebetet: Lieber Herr, ist das meine Kirche oder deine? Na dann schlaf gut. Sind das meine Kinder oder deine? Ist das mein Job oder deiner? Sind das meine Dinge, die da die Welt bewegen oder deine? Ich gebe sie an dich ab, ich schlafe jetzt mal gut, kümmer du dich drum. Eine große Chance, auch zur Ruhe zu kommen. Es gibt in vielen Gesangsbüchern den sogenannten Abendsegen von Martin Luther. Das ist auch so ein bisschen liturgischer, wer das gut findet. Das sind auch einige Gedanken, vielleicht eine kleine Anregung dafür drin. Das Morgen- und Abendgebet. Was Besonderes? 24/7 Prayer. Das ist eine Gebetsbewegung, die seit einigen Jahren wieder neu da ist. Das sind eigentlich alte Geschichten. Sozusagen das Rund-um-die-Uhr-Gebet, dass sich Menschen verabreden, abstimmen, ein bisschen organisieren mit der Idee einer Gebetskette, mit einer durchgängigen Gebetskette. Es gibt da eine Website, 247prayer.de, und auch weltweit irgendwie. Gruppen, Gemeinden, die sich eine Woche im Jahr vornehmen, einen Gebetsraum einrichten, der Tag und Nacht offen ist und dann eine Woche lang rund um die Uhr dort gebetet wird. Tagsüber, nachts. Ganz besondere Erfahrungen. Man kann auf dieser Website auch Gebetserfahrungen nachlesen. Welche Erfahrungen Gruppen oder Einzelne machen, wenn sie plötzlich eine Stunde beten und dann am nächsten Tag wieder. Ganz interessant. Vielleicht mal eine Anregung, bei so etwas mitzumachen oder überhaupt mal zu sagen, ich bete mal eine ganze Stunde. Eine Anregung. 24/7 Prayer. Noch ein Gedanke, Gebet für die Stadt, Gebet für meine Stadt, Gebet für unsere Stadt. Man könnte nicht nur mit der Bibel predigen, man könnte auch mit der Zeitung predigen oder mit dem iPad. Die Dinge, die man da liest, denen wir oft so ohnmächtig gegenüberstehen, zu einem Gebet machen. Wir sind nicht ohnmächtig, wir können beten. Aus unserer Ohnmacht, aus unserer Angst, aus unserem Frust, auch unserem Hass vielleicht manchmal, dessen, was wir da lesen, ein Gebet machen. Entweder allein, auch in solchen Gebetsgemeinschaften, mit anderen oder allein über diese Dinge beten, die uns da begegnen, die uns wütend machen und ohnmächtig, vielleicht die uns auch freuen. Über die Evangelische Allianz, ein Zusammenschluss evangelischer Gemeinden, weltweit übrigens auch in unserer Stadt, gibt es Gebetsversammlungen für die Stadt. Gebete, Gebetstreffen für den Stadtteil. In Wilhelmsburg gibt es das schon, die sind uns mal wieder voraus. In Eimsbüttel gibt es noch nicht. Vielleicht könnte das auch mal eine Anregung sein, uns mit anderen Gemeinden auch zusammenzutun und zu sagen, und wenn es eine einmalige Sache ist oder einmal im Jahr oder doch öfter, für die Anliegen hier in unserem Stadtteil speziell zu beten. Warum denn nicht? Gebet für unsere Stadt, für die Anliegen, die hier, manchmal haben wir auch keine Ideen, keine Ressourcen, kein Geld. Wir haben etwas, was wir beisteuern können, das ist das Gebet. Achter Punkt, beten mit einem Gebetstagebuch. Zurzeit mache ich das nicht mehr so, ich habe das aber viele Jahre gemacht. Vielleicht habe ich bei der Vorbereitung gedacht, könnte ich eigentlich, warum denn nicht, da wieder damit anfangen. Ich habe das mal irgendwo gesehen und habe da immer so einen DIN A4 Papierbogen gehabt. Habe ich euch mal mitgebracht, wollte ich euch zeigen. Und den so gefaltet, dass da auf jeder Seite 4 Spalten entstehen. Und wenn man das noch zusammenklappt, dann gibt es eine obere Hälfte, eine untere Hälfte. In der oberen Hälfte habe ich immer meine persönlichen Anliegen reingeschrieben und auf der unteren Hälfte das, was mich im Blick auf andere bewegt. Und ich habe, wenn man 2x4 Spalten hat, dann hat man gut für jeden Tag eine Spalte. Und ich habe dann zum Beispiel am Freitag für meine Patenkinder, die ich habe, gebetet, dass es nicht untergeht. Und ja, und da kommen dann auch neue Gebetsanliegen dazu. Wenn mir jemand was erzählt, kann ich das dazu schreiben auf diese Liste, sonst vergisst man die Dinge auch wieder, und habe dann für jeden Tag so eine kleine Gebetsanregung, eine kleine Liste mit Anliegen, für die ich mir eigentlich vorgenommen habe, dafür zu beten. Und das Tolle ist, also kommen Anliegen dazu, man kann auch wieder Anliegen rausstreichen, die sich erledigt haben, wo sich durch das Gebet etwas bewegt hat. Man kann also sehr schön verfolgen, wie erfolgreich Gott handelt in unserem Leben. Ich habe das dann in meiner Bibel gelegt oder in dieses Losungsheftchen. Vielleicht eine Anregung für euch. 9. Punkt. Gebet in der Familie und mit Kindern. Wir machen das bei uns so, dass wir vor den Mahlzeiten und abends vorm Schlafengehen immer so ein Gebetsvers beten. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Oder alle guten Gaben zum Mittagessen. Und dass wir aber meistens, abends eigentlich immer, beim Mittagessen auch manchmal, das Gebet, Gebetsvers, verlängern. Also wir beten, müde bin ich, geh zur Ruhe. Und sagen dann, und lieber Gott, wir danken dir auch für. Und dann erinnern wir uns mit unseren Kindern so ein bisschen dran, was am Tag so war. Lassen den Revue passieren, das Doofe, es gab auch immer doofe Sachen natürlich, aber es gab auch schöne Sachen, und da danken wir Gott und sagen auch, das Doofe, da bitten wir dich das. Also formulieren das mit den Kindern und üben das ein, dass sie beides lernen, so vorformulierte Gebete, aber dass man auch sehr frei beten kann. Vielleicht ist das eine Anregung, so zu beten, vielleicht sogar auch als Paar, kann das ja auch so sein, wenn man zusammen isst, dass man zusammen Tischgebet spricht und dann auch das ein bisschen verlängert. So lässt sich das auch irgendwie einbauen in den Tagesablauf. 9. Jetzt kommen noch ein paar ganz kurze zum Schluss. Spezialgebete, U-Bahn-Gebete. Habe ich gedacht, es muss ja auch irgendwie alles realistisch und umsetzbar sein. Ist doch super, anstatt in irgendeiner doofen Zeitschrift zu blättern oder E-Mails zu checken mit dem Smartphone. Man könnte auf dem Weg zur Arbeit, bevor der ganze Mist wieder von vorne losgeht, doch beten. Wenn man dann schon vor sich hin döst. Oder man könnte auf dem Nachhauseweg beten, den ganzen Mist hinter sich lassen, in der S-Bahn lassen, und durch das Gebet und durch diese Übung und Disziplin auch zu beten und das hinter sich zu lassen, ganz entspannt zu Hause ankommen, denn man hat ja bereits abgeschaltet. U-Bahn-Gebete. Laufen und beten. Gebet beim Sport. Auf dem Crosstrainer. Oder beim Laufen. Oder ich schwimme ja, beim Schwimmen, anstatt Kacheln zählen, beten. Beim Spazierengehen, es gibt ein uraltes Gebet zu beten. Beim Einatmen, Herr Jesus Christus. Und beim Ausatmen, erbarme dich mein. Also atmen mit dem Gebet. Laufen, in der Bewegung. Die Mönche haben uns da eine Menge vorgemacht, vorgebetet sozusagen. Vielleicht eine Anregung. Gebet beim Sport, beim Crosstrainer, beim Laufen, beim Spaziergang, wie auch immer. Laufen und beten. 12. Gebet für Studenten und Berufstätige. Ich habe für alle was dabei, wie ihr seht. In einer langweiligen Vorlesung, bei einer langweiligen Aufgabe, bei irgendwelchen toten Zeiten zwischendrin. Warum nicht ein kurzes Gebet? Vor schwierigen Anrufen mache ich das oft, schwierigen Begegnungen. Mir ganz kurz einen Moment Zeit zu nehmen, einige Sekunden nur, und ein Gebet beten. Warum denn nicht? Andere gehen rauchen, wir gehen beten. Ich muss jetzt erstmal eine kleine Gebetspause machen. Tolle Irritation für die Kollegen. Ich muss doch kurz rausgehen zum Beten. Kommst du mit? 13. noch ein Gebet für Naturwissenschaftler. Ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe das im Internet irgendwie gefunden. Beten als praktische Anwendung der Quantenphysik. Muss zugeben, ich habe es nicht ganz kapiert. Wer möchte, kann sich das ja erklären lassen von so Leuten wie Melanie oder Sandra oder so. Ich habe das so verstanden, dass wer die Quantenphysik ernst nimmt, eigentlich ein Beter sein müsste. Denn da in dieser Metaphysik fließt das alles so ein bisschen, Naturwissenschaft und Religion fließt alles so ein bisschen durcheinander. Wenn es einem hilft, einen Zugang zum Gebet zu finden, warum denn nicht? 14. und letzten, das ist jetzt aber wieder ernst gemeint, Gebet im Advent. Wir haben angefangen in diesem Gottesdienst mit diesem Psalm, einen Aufruf zum Gebet. Ich möchte jetzt am Schluss auch nochmal einen Aufruf zum Gebet machen. Ein Aufruf, die Advents- und Vorweihnachtszeit 2012 zum Gebet zu nutzen. Vielleicht wäre das doch mal eine Idee. Der Fernseher muss ja eh raus aus dem Wohnzimmer, weil da jetzt dann bald die Weihnachtskrippe und der Adventskranz oder Weihnachtsbaum steht. Statt Fernseh gucken, statt nochmal E-Mails checken oder bei Facebook irgendwelche unwichtigen Posts nachzulesen, eine Kerze anzünden, sich in den bequemen Sessel setzen oder davor setzen, auf den Stuhl, die Kerze betrachten, den Tag Revue passieren lassen, zur Ruhe kommen, ein Gebet beten oder so eins dieser Adventslied-Klassiker sprechen oder wer mag sogar singen. Wie könnten wir uns besser auf Weihnachten vorbereiten als mit einer Kerze und einem kleinen Gebet? In diesem Sinne, Amen.